Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lässt mich deine Hilfe sehen, wenn ich durch das Dunkel gehe. Das kommt heute schon noch das ein oder andere Mal auf in der Predigt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde. Wisst ihr, was das ist? Das war gar nicht so schlecht. Das sind die gelben Seiten. Apropos, lässt mich deine Hilfe sehen. Die gelben Seiten, die kennt ihr ja alle. Ich bin ja ein begeisterter Nichthandwerker und von daher braucht man sowas dann. Wenn man also wirklich professionelle Hilfe sucht für Dinge, die im Haus kaputt gegangen sind, dann braucht man sowas. Dafür ist es ja auch da und manchmal kann man sehr dankbar sein, dass es so etwas gibt. Wenn es um handwerkliche Dinge, meine liebe Güte, geht, ist das keine Frage. Diesem Rat der Telekom dann auch zu folgen, dann gerät man auch nicht in die Gefahr, dass man von freundlichen Laien falsch beraten wird. Das passiert ja auch. Was aber, wenn ich einen Rat brauche, der tatsächlich tiefer geht, der mein Leben anbelangt, wo es nicht um eine Reparatur einer defekten Wasserleitung geht, wohin dann mit meinen Sorgen und Nöten, an wen kann ich mich dann wenden, wenn ich Lebensängste habe oder existenzielle Sorgen oder wem kann ich was von meinen geistlichen Nöten erzählen? Wer versteht mich auch dann noch und wendet sich nicht von mir ab? Dafür gibt es dann diese Seiten. Die können auch schwarz sein mit Goldschnitt, aber es gibt mittlerweile auch freundliche, hellgrüne oder blaue oder gelbe oder was auch immer. Ja, auch dafür gibt es Seiten, aber es gibt auch dafür speziell ausgebildete Menschen. Psychotherapeuten, Ärzte, Pfarrer oder ähnliches. Ich erwähne das an dieser Stelle nur deswegen, damit wir als fromme Christen nicht immer meinen, wir brauchten unsere Hilfe wirklich nur da zu suchen. Es gibt schon durchaus Fälle, wo man einen guten Therapeuten braucht oder einen Seelsorger. Es ist manchmal ganz wichtig, sich auch auf diesem Weg professionellen Rat einzuholen. Und manchmal, ja, das beklagen die Seelsorger und die Therapeuten auch, wird davon viel zu selten Gebrauch gemacht. Bei Ehekrisen kommen die Leute in der Regel dann, wenn es viel zu spät ist. Und gerade in den christlichen Kreisen wird es so sein, dass wir in Zukunft mehr und mehr Anlaufstelle für Menschen werden, die in Lebenskrisen sind. Und das ist auch richtig und gut so. Jesus sagt ja selbst mal, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Und darum ja auch diese Seelsorgeschulung, die bei uns angelaufen ist. Wir haben ja bei uns in der Gemeinde keine Seelsorgeprobleme, aber für die anderen, die dann kommen, die brauchen das dann ganz dringend. Vielleicht auch anders, ich weiß es nicht. Ja, Christen sollten sich in Lebenskrisen manchmal auch an eine Fachfrau oder einen Fachmann wenden. Sonst kommen sie nicht klar. Oder sie werden mit dieser Frage umgetrieben, ob sie auch mit ihrem Gott über diese Probleme reden können. Interessiert sich dieser scheinbar so ferne Gott für mein Leben, für meine Probleme und Ängste? Und wenn ja, versteht er mich denn? Kann er nachvollziehen, wie es mir geht, in meinen Sorgen um die Zukunft, in meiner Arbeitslosigkeit, in meinen Schwächen, in meinen Sünden, in denen ich stehe? Das ist eine Frage, deren Beantwortung, denke ich, ganz wichtig ist, weil sie mir möglicherweise einen ganz neuen und anderen Zugang zu diesem, meinem Gott, ermöglicht. Ich weiß nun nicht, wie es euch geht, aber wahrscheinlich habt ihr euch alle diese Frage schon mal gestellt. Und darum wird uns auch in der Bibel davon berichtet, von Menschen etwas erzählt, die sich damit auseinandergesetzt haben. Sie haben diese Frage formuliert und einen herausgefunden, der ihnen geantwortet hat. Und über diesen wollen wir heute Morgen nachdenken. Das ist natürlich, und das weiß jeder fromme Christ, das ist natürlich Jesus. Und ich lese dazu einen Text aus Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Das ist also ziemlich dicht an dem, was Moni gerade vorgelesen hat. Das ist ein sehr spannender Abschnitt, wo es wirklich quer durchs Gemüse geht, also durchs menschliche Leben und wo so viele Dinge berührt werden, die uns als Menschen wirklich auch angehen. Hebräer 14, da heißt es, wie gesagt, wir haben einen obersten Priester. In manchen Übersetzungen wird auch stehen, hohen Priester. Und über diesen hohen Priester hat die Moni vorhin ja auch schon ein paar Worte gesagt. Der, der im Allerheiligsten im Tempel eben diese Vertretung vor Gott durchgeführt hat. Wir haben einen obersten Priester von einzigartiger Bedeutung, der in die Himmel gelangt ist. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns also an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Er ist kein oberster Priester, der unsere Schwachheit nicht mit uns erleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur blieb er ohne Schuld. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Gnadenthron treten. Dort werden wir Mitleid empfangen und Gnade finden. Und wir werden Hilfe bekommen, wann immer wir sie brauchen. Im Zentrum dieses Abschnittes steht dieser Vers 15. Wir haben einen hohen Priester oder einen obersten Priester, der mit unserem Erleben und Empfinden mitgehen und mitfühlen kann. Wörtlich heißt es, ich bin jetzt nicht Altsprachler, aber wenn man so ein paar Sachen nachliest, kommt man dann darauf, Sympathisei. Das kennen wir, ne, das Wort von Sympathie. Wir haben einen oberen Priester oder einen hohen Priester, dem ich sympathisch bin. Klingt ein bisschen fremd. Wir könnten es vielleicht auch einfacher sagen, er mag mich. dem ich sympathisch bin. Er ist einer, der mit uns mitleidet. Einer, der nicht nur teilnahmslos daneben steht, sondern der mit meiner Situation und meinem Empfinden mitgehen kann. Nochmal, was ist ein solcher hoher Priester? Was macht ihn aus? Im alten Israel gab es den Tempel und darin war das Allerheiligste und in dieses Allerheiligste durfte nur der hohe Priester. Alle anderen Menschen durften nicht hinein. Das mit den Glöckchen, das habe ich gar nicht gewusst. Das ist also der Arbeitszeitnachweis in dieser Zeit, während er da drin war. Aber das ist schon eine ganz besondere Rolle, dieses direkte Gegenüber Gottes sein zu können. Er war der hohe Priester. Einfache Menschen aus dem Volk konnten gar nicht direkt zu Gott kommen. Sie wären vor Gottes Heiligkeit umgekommen. Er hat die Opfer vor Gott gebracht, die Opfer zur Entsündigung und die Opfer zum Dank. Die gab es ja auch. Der hohe Priester war eine Art Vermittler zwischen den Menschen und Gott. Und so wird im Text eben auch von Jesus gesprochen. Er ist unser hoher Priester. Ich könnte auch sagen, er ist mein persönlicher hoher Priester. Das steht hier so, im Wesentlichen steht das hier so da. Ich denke, das ist durchaus zulässig, diesen Text so zu deuten. Er ist mein hoher Priester. Er ist für mich und für dich zuständig und er ist absolut zuverlässig und will diesen Dienst des Vermittelns auch gerne tun. Er ist unser Bruder geworden. Klar, wir heute als Christen, als Menschen des neuen Bundes mit Gott, wir haben eigentlich keinen hohen Priester mehr nötig. Wir können ja direkt zu Gott kommen. Es gibt kein Opfer zur Sündenvergebung mehr. Das hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz ein für allemal ja geschafft. Es gibt auch keinen Tempel mit dem Allerheiligsten mehr. Aber wenn hier der Briefschreiber Jesus als hohen Priester beschreibt, will er sagen, dass wir für unsere Beziehung zu Gott eben nur eine Möglichkeit haben und das ist Jesus. Selbst Gott, Gottes Sohn, Jesus als Mensch geboren, der als Mensch alle Höhen und Tiefen des Menschseins selbst erlebt hat. Jesus, der das Sündopfer für uns gebracht hat, das ein für alle Mal gültig ist. Das Sündopfer durch seinen Tod stellvertretend für mich am Kreuz und mich damit mit Gott versöhnt hat. Mich sündlos heilig gemacht hat. Wir haben einen hohen Priester, der mit unserem Erleben, unserem Empfinden mitgehen, mitfühlen kann. Und dieser Satz, der tut doch unheimlich gut. Der geht runter wie Öl. Und das trifft eigentlich so meine Bedürfnislage. Da wird mir dieser Gott ganz nah, ganz menschlich kommt er mir entgegen, als jemand, zu dem ich wirklich ohne Scheu kommen kann. Da fühle ich mich gut aufgehoben und verstanden. Und mir und uns wird auf die Frage nach dem verständigen und mitfühlenden Gott die Antwort gegeben, ja, da ist einer. Der fühlt nicht nur mit uns, der kann auch mit uns mitleiden, weil er unsere Lebenssituation kennt. Die Skeptiker können nun leicht sagen, wie kann das denn sein? Wie kann ein Mensch, der vor fast 2000 Jahren gelebt hat, sich meine Sorgen, meine Probleme vorstellen? Der ich an der Grenze zum dritten Jahrtausend lebe, so zwischen zweitem und dritten Jahrtausend, der hat doch keine Ahnung von Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung, Stress, Flüchtlingsproblematik und vielen mehr. Wenn man das so zuspitzt und detailliert formuliert, kann ich diese Frage und Skepsis durchaus verstehen. Aber das ist meines Erachtens nach auch gar nicht das Kernthema, um das es hierbei geht. Es geht nicht um die Details, dass alles heute genauso ist, wie es damals war und dass Jesus damals alles schon genauso erlebt hat, wie wir das heute erleben. Es geht vielmehr um dieses Grundverständnis, das Jesus hat. Diese Grundängste, die wir haben, die hat er. Dieses Grundleiden, was er gelitten hat, das haben wir. Und von daher denke ich, darum geht es. Er versteht uns. Er kann unser Menschsein tatsächlich nachvollziehen. Er kennt unsere Probleme und ich habe mal gelesen, in der Psychologie wird im Wesentlichen von zwei Kategorien von Problemen gesprochen, die Menschen haben. Das eine sind die Bedürfnis nach Liebe und Sicherheit und das andere ist die Frage, was macht Sinn? Das sind die großen Hauptgruppen. Ich gehe mal davon aus, dass das richtig ist, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Zwei Probleme also. Eine Gruppe, die unser Leben zu bedrohen scheint und eine Gruppe, die den Sinn, die Sinnhaftigkeit unseres Lebens darstellt. Und daraus ergibt sich aus unserem Text, denke ich nun, dreierlei. Erstens, Jesus ist der, der mit mir in meinen existenziellen Nöten mitleidet. Zweitens, Jesus ist der, der mich in meinen Zweifeln versteht und durchträgt. Und drittens, Jesus ist der, der mir eine ganz neue Perspektive gibt. Zum Ersten, Jesus ist derjenige, der mit mir in meinen existenziellen Nöten mitleidet. Ist das so? Ich möchte einen Blick zurücktun an den Anfang des Neuen Testaments. Da wird uns von der Taufe Jesu erzählt. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich diese Geschichte. Da macht Jesus zunächst die Erfahrung der Zusage und damit der Nähe Gottes, die Stimme vom Himmel. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wie gerne würde ich bei meinen Problemen auch mal die Stimme Gottes hören, die mir zusagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da denkt man doch, Gott ist auf meiner Seite. Jetzt kann gar nichts mehr schiefgehen. Jetzt kann nur noch die Straße des Ruhms und des Erfolgs kommen. Vorbei sind die Zeiten der Entbehrung, vorbei die Zeiten des Mangels und der Anfechtung. Aber, wie der Text in der Fortsetzung zeigt, das ist auch bei Jesus nicht so gewesen. Sein nächster Weg führt in die Wüste. Er führt in die Wüste und da erwartet ihn nicht nur Hunger und Durst, da erwartet ihn der Teufel. Und was da geschehen ist, können wir wahrscheinlich kaum wirklich nachvollziehen. Ihr kennt vermutlich alle den Text, wenn nicht, lest ihn ruhig nochmal. Da geht es zunächst darum, 40 Tage lang kriegt Jesus nichts zu essen. In der Wüste. 40 Tage lang. Das ist über einen Monat. Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Wenn ich abends um 18 Uhr mein Abendessen nicht kriege, knurrt mir der Magen. Und dann werde ich unleidlich. Dann kriege ich schlechte Laune. 40 Tage lang nichts zu essen. Es hungerte ihn, steht da. Ich finde, das ist sehr, sehr gelinde ausgedrückt. Es hungerte ihn. Es hungerte ihn wahrscheinlich nicht nur, da war wirklich absolut sein Leben bedroht. Der stand unmittelbar vorm Sterben, der war verhungert, er war extrem geschwächt und auch was seine psychische Widerstandsfähigkeit anging, war er sehr geschwächt. Ganz akut die Gefahr, dass er verhungerte. Jesus weiß also, was es heißt, das Leben bedroht zu sehen. Er weiß, was es heißt, wenn einem alle Fälle wegschwimmen und nach menschlichem Ermessen kein Ausweg zu sehen ist. Und auch in unseren Tagen erleben viele Zeitgenossen und viele Mitchristen solche Grenzsituationen. Lebensphasen, in denen die Lebensdecke auf einmal ganz, ganz dünn wird. Wir haben hier nicht unbedingt so das Problem, aber wir können es an vielen Stellen auf der Welt beobachten. Ich denke an Menschen in Kriegsgebieten, die dann fliehen. Menschen, die vor dem Verhungern stehen. Menschen, die von Perspektivlosigkeit in ihrem Leben bedroht sind. Es gibt natürlich auch bei uns Probleme. In Südeuropa gibt es massenhaft Arbeitslose. Neulich war jetzt eine Statistik in der Zeitung, ich glaube Spanien hat 40% Arbeitslose. Und das ist mitten in Europa, hätte ich fast gesagt. Auch bei uns gibt es das. Vielleicht nicht in der Anzahl, aber im Einzelfall ganz sicher. Und immer der Einzelfall ist derjenige, der wichtig ist, weil er mich betrifft. Das Ersparte geht so langsam zur Neige. Die finanziellen Belastungen bleiben und viele wissen nicht, wie sie die Miete für den kommenden Monat bezahlen können. Oder was ist mit denjenigen, die vom Arzt die Diagnose einer Krankheit bekommen, die lebensbedrohend ist? Es gibt da noch viele, viele Beispiele anzufügen, große und kleine Dinge, welche die Existenz bedrohen oder je nach Empfinden eines Menschen auch als Bedrohung nur empfunden werden. Und es ist ganz schwierig zu sagen, das ist nicht wichtig. Wenn ich es als Bedrohung empfinde, ist es für mich wichtig. Und genau diese Lebenssituation, und deshalb habe ich das so ausgeführt, kennt Jesus. Er weiß, was es bedeutet, Lebensangst zu haben. Und er kennt das Gefühl, wenn jetzt nichts geschieht, dann ist es mit mir zu Ende. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Jesus leidet mit mir in diesen Ängsten. Er versteht mich da absolut. Dann das Zweite. Jesus ist auch der, der mich in meinen Zweifeln versteht und durchträgt. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jeder von uns hat vermutlich diesen Satz schon gehört und vielleicht sogar auch schon ganz persönlich zugesprochen bekommen. Zum Beispiel bei einer Taufe. Ich bin der Ansicht, wie oft wir diesen Vers auch hören, er hat immer etwas Bergendes, etwas Ermutigendes. Und auch bei der Segnung eines Kindes steht er oft ziemlich am Anfang eines Lebens. Und ich denke, die Eltern haben, wenn sie diesen Vers ausgewählt haben, als Segensvers auch ganz bewusst diesen Vers gewählt. Wir verbinden damit den guten Wunsch, dass sich Gott dieses noch jungen Lebens annimmt und zu dessen Gelingen beiträgt. Die Hoffnung, dass unser Leben gelingt und möglichst alles glatt läuft, prägt unsere Vorstellungen. Und im Grunde genommen sagen sich viele Menschen auch, eigentlich steht mir das auch zu. Aber was, wenn nicht? Dann werden unter Umständen Zweifel an der Fürsorge und Liebe Gottes laut. Da mögen zuvor durchaus Jahre und Jahrzehnte ins Land gezogen sein, ohne dass Menschen nach Gott gefragt haben. Aber in dieser Situation fällt einem diese Zusage wieder ein und man hat einen Sündenbock gefunden. Gott hat versagt, es gibt ihn ja eh nicht, das sind alles so Konsequenzen. Sonst wäre ja alles anders. Gott hat versagt, er hat seine Zusage nicht eingehalten. So geht es vielleicht Menschen, die auch vorher sich nicht um Gott gekümmert haben, aber auch Menschen, die versuchen, ihr Leben mit Gott zu leben, kommen in Krisenzeiten in Bedrängnis. Und Zweifel machen sich breit. Und wir fragen uns, ob mich Gott auch dann noch verstehen und mit mir leiden kann, wenn nagende Zweifel und Skepsis mich umtreiben. Aber auch hier gilt diese Aussage aus dem Hebräerbrief, die ich anfangs vorgelesen habe. Auch in diesen Situationen, in denen wir uns von Gott nicht verstanden, sondern verlassen fühlen, kann der Mann von Nazareth noch mit uns mit. Der Mann, bei dessen Taufe die Stimme vom Himmel sprach, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Mann, der am Ende seines Lebens am Kreuz aus tiefer Verzweiflung schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch er kannte diesen Zweifel. Können wir frommen Christen uns das eigentlich überhaupt vorstellen? Trauen wir uns, das vorzustellen, dass Christus Zweifel an Gott hatte? Jesus, der in so intensiver Beziehung zum Vater auf dieser Erde gelebt hat. Jesus, der sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Dieser Jesus zweifelt am Kreuz. Ich glaube, wir trauen uns wirklich oft kaum, uns das vorzustellen. Aber es ging ihm, wie es manchmal auch uns geht. Dieser Jesus, er versteht uns selbst dann noch, wenn wir an Gott irre werden. Er kann nachvollziehen und mitfühlen, wie er euch und mir in solchen Situationen zumute ist. Natürlich ändert sich dadurch erstmal direkt nichts in meiner Situation. Die Schwierigkeiten sind immer noch da. Die Ängste und Sorgen bedrücken mich immer noch. Und dann kommt der dritte Punkt, den es natürlich auch dann zwingend noch zu behandeln gibt und den ich hier auch wirklich unterstreichen möchte. Jesus ist der, der mir dann eine neue Perspektive gibt. Eigentlich ist das gigantisch, was hier in unserem Text stand. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir können, heißt es da, wir können mit Freimut zum Thron der Gnade, zum Thron Gottes hinzutreten. Jederzeit. Jederzeit. Habt ihr mal versucht, einen Arzttermin zu kriegen? Ich habe in der Zeitung neulich gelesen, dass jetzt es eine Gesetzlage gibt, nach der man nur 4 Wochen warten muss, bis man zum Facharzt kommen muss. Innerhalb dieser Frist muss einem ein Termin gegeben werden. Ich sage mir, wenn ich wirklich Schmerzen habe, sind 4 Wochen eine erbärmlich lange Zeit. Das ist bei Gott nicht so. Wir leben in einer Zeit, in der es immer mehr dazugehört, einen Terminkalender zu besitzen und die Antwort der Frage, ob ich für jemanden Zeit habe, davon abhängt, ob ich noch einen freien Termin finde. Und dies nicht nur, wenn es sich um einen Termin beim Arzt handelt oder einer Behörde, sondern zwischenzeitlich auch schon im privaten Bereich. Keine Zeit, jeder Abend besetzt. In unserem Briefabschnitt begegnen wir ganz anderen Tönen. Und ich finde diese Zusage einfach umwerfend. Da wird uns ein freier Zugang versprochen, ohne uns an irgendwelchen Terminkalendern oder Vorzimmerdamen und Herren vorbeidrängeln zu müssen. Wir können es auch, wie oben beschrieben, ohne Stellvertreter tun, ohne hohen Priester. Hinzutreten vor das heilige Angesicht Gottes. Ohne vergehen zu müssen vor seiner Heiligkeit, weil wir selber ja zu Heiligen gemacht worden sind. Verstehe ich das wirklich in der Tiefe seiner Bedeutung, hinzutreten und wirklich ohne Hemmungen zu Gott kommen zu können, dann, wenn es dran ist und mich die Not oder vielleicht sogar auch die Freude treibt? Hinzutreten mit der Gewissheit, dass da einer ist, der mir zuhört, der ein offenes Ohr für mich hat und mich versteht. Hinzutreten in der Gewissheit, ein Gegenüber zu haben, der mich und meine Situation versteht, weil er sie aus eigener Erfahrung heraus kennt und daher Sympathie mit mir hat. Oder besser eben, der mich liebt. Der mit mir leiden kann. Hinzutreten vor dem, der sprach und es wurde. Vor dem, der die Welt gemacht hat mit seinem Wort. Das Weltall und die Atome. Wir haben ganz am Anfang auch das hier betrachtet. Alles das Werk Gottes. Der im tiefsten Sinne der Bedeutung allmächtig ist. Und der mich liebt, mich Wurm. Ich bin durchaus selbstbewusst genug, um mich mehr als einen Wurm zu betrachten. Aber wenn man das aus dieser Perspektive sieht, ist das wirklich nicht mehr als Staub, was wir da so sind. Mich Mensch. Hinzutreten zu dem, der das Beste und das Allerbeste für mich will. Das will, dass ich mir selber nicht besser wünschen könnte. In dieser Hoffnung, in dieser Perspektive darf ich leben. Und dann gibt es durchaus Hoffnung, auch in einer Situation, die sich noch gar nicht geändert hat. Es gibt Hoffnung, weil Gott an meiner Seite ist. Und wie sagt die Bibel so richtig, und ich glaube das ganz und gar und fest, wenn Gott für uns ist, wer mag dann gegen uns sein? Und er ist ganz gewiss für mich und für euch. Und auch wenn sich eine Kriegssituation nicht geändert hat, auch wenn sich die Not noch nicht gewendet hat, auch wenn ich noch arbeitslos bin oder krank oder wie ich meine Familie ernähren kann, Gott ist für mich, wer kann wieder gegen mich sein? Auch wenn die lebensbedrohende Krankheit von mir oder einem meiner Lieben noch nicht abgewendet ist, auch wenn mein Zweifel riesig ist. Ich kann mich daran klammern, ich kann zu Gott kommen und er ist für mich. Es gibt den allmächtigen Gott vor, hinter, neben, unter und über mir. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen, nicht Schmerz, nicht Angst, nicht Hunger, nicht Tod, nur ich selbst. Ich kann ihn aufgeben. Und darum steht auch in unserem Brief, haltet fest am Bekenntnis. Das heißt, verlasst euren Glauben nicht. Haltet fest am Bekenntnis. Das ist die Aufforderung, die damals an die Adressaten des Hebräerbriefs ging. Und die auch uns heute wieder ergeht. Aber hier handelt es sich beileibe nicht um eine der billigen Durchhalteparolen, die wir so oft zu hören bekommen. Es wird schon alles gut werden. Kopf hoch. Zeit heilt Wunden, ihr kennt alle diese Sprüche. Hier geht es wirklich um die Wahrheit. Denn wir bekennen den, der in der Welt Angst hatte, aber diese Angst und diese Welt überwunden hat. Überwunden, weil er sein Vertrauen zu seinem Gott nie aufgegeben hat, auch nicht im Zweifel. Auch nicht in aller scheinbaren Verlassenheit. Jesus aber verheißt uns ein Leben mit ihm an unserer Seite. Er verheißt uns ein Leben mit seinem Heiligen Geist in uns. Ein Leben, das ewige Perspektive in der Gegenwart Gottes hat. Und Perspektive für ein sinnerfülltes Leben schon jetzt. Und das, denke ich, ist eine Perspektive, die, wie ich finde, Mut macht. Eine Perspektive, für die es sich lohnt, sich das auch einzuüben und anzueignen. Und dabei gilt, dass die Grundlage für unser Festhalten am Bekenntnis der ist, der mit uns in unseren existenziellen Nöten mitleidet, der uns in unseren Zweifeln trägt und der uns diese neue Perspektive gegeben hat. Amen.